Archaeological materials are not mute, they speak their own language.
Hallo und herzlich willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich nicht, aber heute wird's gruselig.
Ein bisschen, ja.
Archäologisch gruselig.
Archäologisch gruselig, das kann viel heißen, gell?
Nicht was ich drunter verstehe, was du drunter verstehst.
Das kann eben auch viel heißen.
Feuchtigkeit.
Feuchtigkeit, Schimmel. Mhm. Leute auf der Grabung, die nicht dort sein sollen. Haustiere auf der Grabung, die nicht dort sein sollen. Mhm. Haustiere im Schnitt, im Foto, wenn sie nicht drauf sein sollen. Mhm. Alles gruselig.
Mhm. Verlorene Dateien.
Uff.
Verlorene Zeit. Hast du Angst davor?
Vor verlorener Zeit, ja. Mhm. Das schon.
Apropos Angst. Mhm. Wir nähern uns ja der gruseligen Zeit, sozusagen. Halloween und alle Seelen und dem 1. und dem 2. November. Und passend dazu werden wir ein wenig über Gräber und Grabstätten und Grabraub vor allem reden. Beziehungsweise du, ich höre dir zu. Mhm. Und wir sind ja nah am Tod hier. Darum ist es sehr passend und ich werde so respektvoll sein wie möglich. Schauen wir mal, wie mir das gelingt. Also, du hast was vorbereitet, was ganz Bestimmtes. Mhm. Unser Artefakt heute ist ein bisschen anders als sonst.
Ja, es ist ein bisschen neuer als sonst. Es ist sogar noch neuer als der Gladiator-Film.
Schau.
Es ist nämlich ein Artefakt von 2008 und es ist ein Grabstein. Und es ist nicht irgendein Grabstein, sondern es ist der Grabstein von Friedrich Karl Flick.
Dem Milliardär.
Dem Milliardär, dem Sohn von Friedrich Flick, der selbst schon Milliardär war und das Vermögen gemacht hat, hauptsächlich durch Zwangsarbeit während des Dritten Reiches und sich Zeit seines Lebens geweigert hat, eine Entschädigung zu zahlen, genauso wie sein Sohn. Also,
das habe ich nicht gewusst.
Ja, es ist keine positive Figur, weder der Vater noch der Sohn.
Ich habe von denen eigentlich gar nichts gewusst, außer dass sie reich sind. Aber, ja.
Und deutsche bzw. österreichische Milliardäre, der Sohn hat dann die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, weshalb er 2006 auch in Kärnten verstorben ist und in Felden am Friedhof in einem kleinen Mausoleum, Crossover zur letzten Folge,
richtig,
bestattet worden ist. Und dem guten Friedrich Karl Flick ist etwas passiert, was einigen Prominenten in der Neuzeit passiert ist, wie auch zum Beispiel der Evita Peron. Oder der Maria Wetzerer, die man erkennt. Ja. Das ist das Gspusi vom Kronprinz Rudolf aus Meierling. Und zwar ist er, beziehungsweise seine Leiche, im Jahr 2008 gestohlen worden aus dem Mausoleum. Also nicht nur die Leiche, sondern der ganze Sarg.
Ach so, doch. Nicht nur Sarg auf.
Nein, nicht nur Sarg auf, sondern aus dem Mausoleum den Sarg raus. Mhm. Und die Entführer oder Diebe haben auch vom Grabstein etwas mitgenommen, und zwar die zwei Nuller vom Sterbedatum, die dort eingelegt waren.
Und haben es untereinander aufgeteilt, weil sie Nullen sind?
Ich habe keine Ahnung. Oder für zu Hause verwendet, um das Klo zu markieren. Ich bin mir nicht sicher, warum sie zwei Nuller mitgenommen haben.
Wozu?
Warum sie den Flick mitgenommen haben, war klar, weil die wollten dann 6 Millionen Euro haben von den Verwandten. Und die lustige Geschichte geht so weiter, dass im November 2008 ist er gestohlen worden. Im August 2009 hat man die Ermittlungen eingestellt, weil man nochmal keinen Hinweis gehabt hat. Und im November 2009 ist das Ganze sowieso eingestellt worden, weil es verjährt ist. Okay. Warum das so verjährt schnell?
Nach wie viel?
Nach einem Jahr.
Kann das so schnell verjähren?
Ja, wenn man sich das österreichische Strafgesetz anschaut, ja. Hm. Aber es ist dann eben Ende November ist der Sarg aufgetaucht, da hat man den und beziehungsweise die Entführer in Budapest festgenommen. Es hat sich herausgestellt, es ist ein ehemaliger Anwalt der Familie gewesen, der den mitgenommen hat.
Und im Dezember, das Drama,
ja,
das Familiendrama.
Ich glaube, der hat einfach zu wenig bezahlt.
Offensichtlich, der wollte Das Lösegeld, was er ihm schuldet, vielleicht.
Und im Dezember 2009 ist das Ganze dann wieder beigesetzt worden und man hat neue Sicherheitsmaßnahmen im Mausoleum eingerichtet, damit das nicht nochmal passieren kann. Weil das Mausoleum ist ja noch immer zugänglich in Velden am Wörthersee. Es ist dann auch zu einem Prozess gekommen, allerdings 2014 hat es da erst das Urteil gegeben. Der Prozess hat relativ lang gedauert und der Prozess war in Budapest. Was ein bisschen verwunderlich ist, weil die Tat ist ja eigentlich in Österreich passiert. Und von den drei Beteiligten sind zwei zu 3 Jahren Haft verurteilt worden und eines freigesprochen worden, nämlich der, der die Leiche transportiert hat. Aber der Anwalt und sein Kompagnon sind verurteilt worden. Und das ist irgendwie sehr lustig, weil, wie ich schon gesagt habe, nach österreichischem Recht ist das Ganze ja schon eingestellt worden.
Aber nicht nach...
Anscheinend nicht nach ungarischem Recht.
Okay.
Aber
wenn ja, man dann haben sie sich das falsche Land ausgesucht zum Hinfahren.
Mhm, definitiv.
Weil wenn sie da blieben wären, wäre nichts mehr passiert?
Dann wäre es eigentlich verjährt gewesen, weil es gibt im österreichischen Strafgesetzbuch 2 Paragraphen, die man bei so Grabschändungen, wie es eigentlich landläufig bezeichnet wird, heranziehen kann. Das eine ist der Paragraph 126, da geht es um Sachbeschädigung. Und dann der Paragraph 190, da geht es um die Störung der Totenruhe. Und im Paragraph 126...
So nennt man das, wenn ich in der Früh aufstehen muss.
Na, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, weil das ist ein bisschen heftig dann, die Störung der Totenruhe. Naja. Also bei der Sachbeschädigung ist... Mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätze ist zu bestrafen, wer eine Sachbeschädigung begeht an einem Grab, einer anderen Beisetzungsstätte, einem Grabmal oder einer Totengedenkstätte, die sich in einem Friedhof oder einem der Religionsausübung dienenden Raum befindet. Und wer durch die Tat an der Sache einen Schaden von 50.000 Euro übersteigend herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu verurteilen.
Heftig.
Und bei Paragraph 190, bei der Störung der Totenruhe, haben wir eben, wer einen Leichnam oder Teile eines Leichnams oder die Asche eines Verstorbenen einem Verfügungsberechtigten entzieht oder aus einer Beisetzungs- und Aufbewahrungsstätte wegschafft, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätze zu bestrafen. Und etwas, was eigentlich jetzt im Zuge mit Allerheiligen, aller Seelen immer wieder auch so auftaucht, ist ja, dass auf Grabstätten irgendwelche Blumenschmuck gestohlen werden und auf eine andere Grabstätte gegeben wird. Das steht nämlich auch definitiv unter Strafe.
Wirklich? Das ist auch Schändung?
Das ist auch Störung der Totenruhe, nämlich wer Schmuck von einer Beisetzungs-, Aufbahrungs- oder Totengedenkstätte entfernt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Monate oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.
Wow, aufpassen.
Wenn ich mir gerade mal 20 Euro sparen will für einen Kranz, ist das kein Ersparnis, wenn du dann dazu verurteilt wirst.
Irgendwie. Nicht viel billiger.
Na.
Die geizigen Verwandten, die dem Opa den Kranz nicht gerne wollen.
Oder zuerst dem Opa und dann der Sophie-Tant als Erbtant hinlegen wollen. Also,
nicht so. Okay, heftig. Aber sie haben schätzungsweise den Leichnam aber wieder bekommen, die Familie.
Sie haben ihn eben wieder bekommen und er ist wieder beigesetzt worden und seitdem ist eigentlich nicht mehr entführt worden.
Okay.
Das ist ein Beispiel für etwas, was eine Grabstörung in einem relativ zeitnahen Kontext ist, weshalb ich das Beispiel herangezogen habe. Mhm. Weil ich möchte halt gern über so zeitnahe Grabstörungen von Grabstätten ab dem Neolithikum ein bisschen was erzählen.
Okay, also zum Unterschied zum antiken Handel, zum illegalen antiken Handel und so.
Also ich möchte die Thematik Grabraub machen und nicht die Thematik Raubgräber. Das ist nämlich ein eigenes Thema. Und ich weiß, es klingt immer super.
Schon wieder das. Weil ich bin Grabhügel und Hügelgrab.
Ja, so in der Art.
Ja, ja.
So in der Art.
Aber zeitgenössisch.
Ziemlich zeitgenössisch, bis auf ein Beispiel, wenn es die Heiligen herumführen, das kann dann schon ein bisschen Zeit dazwischen vergehen.
Okay. Step by step,
genau.
Was ist das erste Beispiel, das du hast für uns?
Das erste Beispiel geht einmal ins alte Ägypten.
Mhm.
Aber davor möchte ich nur kurz erwähnen, was für Möglichkeiten es gibt, warum man ein Grab wieder geöffnet hat.
Also, darf ich raten?
Bitte.
Also, naja, was einem als erstes einfällt, ist mal Gier, wenn es Beigaben gab.
Mhm.
Im Fall vom Herrn Flick. Was auch irgendwo vielleicht
ist auch Gier,
unter Anführungszeichen, mit dem Lösegeld. Mhm. Ja, zwar keine Beigaben, aber die
Beigaben waren die Nuller, glaube ich.
Vielleicht haben sie sehr viel Freude. Haben die zurückgegeben eigentlich?
Ich habe keine Ahnung.
Das wäre lustig zu wissen, was sie mit denen angestellt haben.
Ich würde es auch ganz gern wissen, aber ich habe nirgends in den Zeitungen was drüber gefunden. Falls das irgendjemand verfolgt hat in den Jahren und irgendwas drüber weiß, würde ich mich freuen, weil ich würde auch gerne wissen, was aus den zwei Nullern geworden ist.
Was ich mir noch vorstellen kann, ist irgendwelche persönlichen Umstände, wenn man den Leichnam kennt oder gekannt hat, dass man da sagt, nein, der wird bei uns begraben und dann wird er wieder zurückgeholt und vielleicht so Familienstreit, Fragezeichen.
Er ist ja noch gar nicht tot, er ist noch ganz frisch.
Genau, so in der Art. Mhm. Und weißt du, sonst Mutprobe, Fragezeichen. Mhm. Mehr fällt mir nicht an.
Ja, das ist schon mal gut, also das mit der Gier auf alle Fälle, also Bereicherungsaspekt. Auch die Variante, dass man in Großgrabstätten einen neuen Platz braucht.
Ah, ja, aber dann ist es legal, oder?
Zu dem Zeitpunkt auch sicher. Also wenn man das eine große Grube wieder aufmacht und die vorgehende Leiche ein bisschen zur Seite schiebt, damit der neue wieder reinpasst, gibt es immer wieder im archäologischen Kontext. Oder wenn der Verstorbene eine spezielle Ausstattung bei sich gehabt hat, die für die Reise ins Jenseits braucht hat und nach 10 Jahren braucht das nimmer, weil wir könnten es jetzt für einen anderen Großonkel brauchen. Mutprobe, hast du schon gesagt. Es kann natürlich auch sein, dass es einen politisch motivierten Hintergrund gibt, wenn zum Beispiel eine neue Herrscherdynastie in der Gegend ist und die alte Herrscherdynastie diskreditieren möchte.
Oh, was mir dazu noch eingefallen ist, vielleicht Religion oder Religionswechsel.
Mhm, das auf
was
alle
ich
Fälle.
So im Kopf vielleicht in irgendwelchen Umständen.
Genau, also sobald sich irgendwas in den religiösen Vorstellungen ändert, in den Bestattungsriten ändert, dann gibt es immer wieder die Umstände, dass sich da im gröberen Kontext Änderungen ergeben und dass man Gräber öffnet.
Und eigentlich gibt es dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten, was man mitnehmen kann. Die Beigaben und den Leichnam und den Sarg, theoretisch. Oder genau. Mehr gibt es da meistens.
Genau, also in den meisten Fällen sind es dann die Beigaben, die man rausnimmt. Die Bestatteten bleiben dann meistens über, außer bei den Heiligen dann.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
Zu den Heiligen sind lustig. Okay. Das ist ein Steckenpferd von mir. Ja. Aber kommen wir zum alten Ägypten. Mhm. Altes Ägypten, das verbindet man ja eigentlich mit Grabraub. Immer wieder.
Absolut, aber eher mit modernem Grabraub.
Mit modernem Grabraub, aber auch so in Horrorfilmen natürlich ein Verweis drauf. Der Fluch des Pharao. Wenn dann über dem Eingang zum Grab steht, du wirst verflucht, wenn du in dieses Grab reinkommst. Das ist ja alles überliefert, das gibt es auch. Weil es ist im alten Ägypten, ab der Zeit des Alten Reiches, aber vor allem auch in der Zeit des Neuen Reiches, ein Phänomen, dass die Leute natürlich, die dafür zuständig waren, die Leute zu bestatten, gewusst haben, wie viel drinnen ist und deshalb dann nachher wieder eingestiegen sind in die Grabstätten. Und es gibt ja nicht nur die Pharaonengräber, die so reich ausgestattet sind, sondern es gibt ja auch jede Menge Adlige, die sich bestatten haben lassen. Priester, Kleinadlige, Kleinfürsten etc. Diese klassischen Geschichten über Grabraub, die man kennt, sind vor allem aus dem Tal der Könige, wo dann auch später das Grab von Tutanchamun gefunden worden ist, 1922, das ja auch bereits kurz nach seiner Bestattung zweimal ausgeraubt worden ist.
Ach, das wurde schon ausgeraubt.
Das wurde also es gibt zwei Einbrüche von Grabräubern, die sind nachgewiesen, die haben Türen geöffnet, weshalb es dann, wie Carter und Carnarvon 1922 gekommen sind, ein ziemliches Durcheinander in den Kammern gegeben hat, weil die Priester beim nochmaligen Versiegeln alles in die hinteren Kammern geschmissen haben.
Oh, daran hat man es erkannt,
oder? Daran hat man es erkannt, ja. Was es jetzt Besonderes gibt aus der Zeit des Neuen Reiches ist, es gibt Papyri, wo Prozessakten festgehalten sind über Grabräuberprozesse aus dieser Zeit. Und diese Papyri sind natürlich, wo glaubst du, aufbewahrt?
Irgendwo, wo es sicher ist. Schätze ich, sonst hätten wir sie nicht
mehr. Wo sonst alles auch ist, oder sehr viel von dem, was wir schon in den Folgen gehabt haben. Im British Museum.
Oh. Ich habe gedacht, in Ägypten.
Nein.
Also ich mir überlege, ich kenne nur die Pyramiden, mehr kenne ich nicht.
Nee, es gibt das große archäologische Museum in Kairo natürlich.
Ja, ja.
Aber die Papyri sind eigentlich alle im British Museum.
Okay, mein Gott.
Und einer dieser Papyri, der die Nummer WM10221 hat, also den Namen Abbott dabei, berichtet von einem Prozess aus dem Jahr 1110 vor Christus, wo mehrere Grabräuber angeklagt und verurteilt worden sind, weil sie in mehrere Gräber von Adligen und in ein Pharaonengrab eingestiegen sind.
Frech.
Beteiligt weiß man, es war ein Steinmetz beteiligt, es war ein Kupferschmied beteiligt, es war ein Schreiber beteiligt, also ein Beamter, der einfach weggeschaut hat, indem er bestochen worden ist. Und diverse andere Leute noch. Und das Bemerkenswerte ist, dass es einen Lokalaugenschein gegeben hat, nachdem man die Leute erwischt hat. Und man ist mit denen in die Gräber gegangen und die haben dann gesagt, wir sind hier eingestiegen und haben das und das mitgenommen.
Sie haben es beschrieben, aber auch.
Sie haben es auch vor Ort genau beschrieben. Und an Menge, was sie mitgenommen haben, weiß man, aus dem Pharaonengrab waren das ungefähr 15 Kilo Gold. Das ist ungefähr der 53-fache Jahreslohn eines Nekropolenarbeiters.
Boah!
Und aus dem Grab eines Adligen hat man 150 Gramm Gold mitgenommen. Das war noch immer ein 8-facher Monatslohn eines Nekropolenarbeiters.
Monats- oder Jahreslohn vorher?
Zuerst war Jahreslohn, okay. Und das ist jetzt der Monatslohn. Also die Gramm sind natürlich nicht allzu viel, aber es ist trotzdem einiges. Und es ist natürlich dann auch zu Verurteilungen gekommen. Und diejenigen, die in das Pharaonengrab eingestiegen sind, sind mit dem Tod bestraft worden.
Ja, das tut man nicht.
Das tut man nicht, weil du vergreifst dich nicht an einem Gott. Und Todesstrafe hast du dem Zeitpunkt fehlen.
Uff. Ja, das war ein großer Fehler von denen.
Das war ein großer Fehler.
Das ist ein großes Risiko.
Man kann natürlich sagen, okay, die haben sich bereichern wollen, aber man weiß auch, dass es in dieser Zeit gibt große soziale Unruhen, weil den Nekropolenarbeitern sehr lange ihr Gehalt nicht ausgezahlt worden ist. Das heißt, die haben sich einfach nur das geholt, was ihnen eigentlich zusteht.
Also ein Steinmetz und ein Kupferschmied waren eigentlich auch Nekropolenarbeiter.
Ja. Und auch einer der Schreiber, der für einen der Tempel gearbeitet hat, war, der auch beteiligt war. Also es sind alles Leute, die dort ansässig waren, die dort gewohnt haben, die gewusst haben, wo was reinkommt.
Dann war es easy für sie, so gesehen. Sind aber nicht entkommen damit.
Nein, sind nicht entkommen. Anders als etwas, was in der Zeit ein bisschen zurückgehend, aber in unseren Raum gehend, in die frühe Bronzezeit gehend.
Ja.
Wenn wir da nach Niederösterreich schauen, da gibt es sehr viele Gräberfelder aus der frühen Bronzezeit. Da sind wir ungefähr in der Zeit so 2300, 2200 bis 1500 vor. Es ist ein bisschen älter jetzt als
die Hügel.
Als die Hügel, ja. Und das gibt es in Franzhausen, das ist im Bezirk St. Pöltenland, gibt es zwei große Gräberfelder zu einer großen Siedlung. Und diese zwei Gräberfelder sind eben über 700 Jahre ungefähr benutzt worden. Und da sind über 2000 Bestattungen drinnen. Und bei diesen Bestattungen, das sind alles Körpergräber, das heißt Skelette, hat man bei der Ausgrabung gemerkt, die haben alle so komische grüne Verfärbungen.
Mhm.
Am Kopf, an den Armen, an den Beinen, am Torso zum Teil. Und man ist dann draufgekommen, da waren Metallbeigaben dabei, also Bronzebeigaben. Und die sind jetzt nicht mehr drinnen. Und da hat man sich dann natürlich gefragt, was heißt das jetzt?
Jemand hat sie entfernt.
Jemand hat sie entfernt.
Kann man auch sagen, wie früh das dann entfernt worden ist?
Also,
weil es kann ja 100 Jahre sein oder
nein, zwei Jahre. Es müssen mindestens 10 Jahre gewesen sein, damit diese Verfärbungen sich auch auf den Knochen niederschlagen können.
Okay. Und höchstens? Es ist wahrscheinlich...
Höchstens, das waren... Da habe ich keine Schätzungen jetzt dazu gelesen. Aber es ist so, dass mindestens 75% der Gräber ausgeraubt waren.
Vielleicht was Alltägliches?
Es dürfte was Alltägliches gewesen sein. Vor allem, es ist, glaube ich, diese Geschichte mit, wir geben für die Bestattung, für die Reise ins Jenseits dem Großonkel was mit und das holen wir dann wieder, wenn die Großtante stirbt.
Ja.
Das heißt aber auch, dass die Gräber oberirdisch gekennzeichnet waren, damit jeder gewusst hat, dass er in
die richtige... Die haben wir schon erledigt, okay.
Das ist die richtige Familie, wo wir reinschauen.
Ach so, okay.
Und das ist jetzt ein Mann und das ist keine Frau oder solche Sachen.
Ach so. Weil Grabsteine waren jetzt nicht so üblich noch, schätze ich.
Doch, es gibt schon, also keine Steine direkt, aber sicher schon Markierungen. Mhm. Da sind aus der Zeit, glaube ich, keine erhalten geblieben. Das heißt, die könnten aus Holz zum Beispiel gewesen sein, das heißt, das hat sie nicht erhalten.
Alles klar.
Es kann natürlich auch sein, dass die das rausgenommen haben und dann wieder verkauft haben. Auch, ja. Also man muss ja nicht die gesamte Ausrüstung dann der Großtante geben, man kann jetzt ja ein bisschen was kaufen.
Ja. Sie braucht sie nicht.
Eben, sie kriegt sie nicht mehr mit. Anderes lustiges Phänomen aus ungefähr aus der Zeit aus dem 14. Jahrhundert vor aus Jütland, also gehen wir nach Dänemark rauf, gibt es Baumsärge.
Wie schauen Baumsärge
aus? Das ist ein hohler Baumstamm.
Cool.
Wo man die Leiche reinlegt. Also der wird ausgehöhlt und dann gibt es einen Deckel oben drauf und in dem Baumstamm sind die Bestattungen. Alles, was organisch ist, erhaltet sich da drin sehr, sehr gut. Vor allem Textilien halten sich sehr gut drinnen.
Lebt der Baum weiter? Ja.
Nein, ist nicht. Aber es ist Eiche in den meisten Fällen und in Eiche ist Tannin drinnen. Mhm. Und Tannin konserviert Textilien. Das heißt, etwas, was du sonst auch als Moorleichen kennst, hast du dann auch in den Baumsärgen drinnen.
Faszinierend.
Und diese Baumsärge sind auch in Grabhügeln. Und da gibt es immer wieder so Grabhügel, wenn die aufgemacht werden und Baumsäge rausholt, da ist vor allem im 19. Jahrhundert sehr viel passiert. Ja. Die sind so 3 Meter lang, also die sind wirklich lang. Da hat man dem Toten reingegeben und dann die Beigaben reingegeben.
Also horizontal, nicht vertikal.
Horizontal,
ja. Ach so, okay.
Also nein, stehend, dann müsste...
Ich habe mir einen Stehenden vorgestellt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht,
die sind schon gelegen. Die sind schon gelegen und drüber ist der Hügel geschüttet worden.
So wie ein Sarg nur in einem Baum.
Genau.
Okay, Entschuldigung.
Also es ist keine Baumbestattung, ob du den Baum aushöhlst.
So habe ich es mir vorgestellt. Und dann habe ich mir all die Gruselgeschichten ausgemalt.
Ja.
Ja.
Verstehe.
Wenn die Tante da steht und gegen Deckel lehnt und rausfällt, das ist gruselig.
Das ist super gruselig. Nein, deshalb liegt die Brand und der Hügel ist drüber.
Okay, Entschuldigung, ich habe das falsch interpretiert.
Du, ist kein Problem, wenn man das nicht sieht.
Ja.
Da gibt es einen Hügel, der heißt Storehoy. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, weil es ist dänisch.
Entschuldigung, unsere dänischen Zuhörer. Falls ihr wisst, wie man das ausspricht, bitte schreibt uns.
Und dann gibt es auch noch den Gyldhoy. Also da ist der Hügel und da ist der Baumsarg drin. Und wie man den Baumsarg ausgegraben hat, hat man gesehen, dass oben am Deckel ein kleines Loch ist. So 20 cm im Durchmesser. Und im Baumsarg waren keine Beigaben mehr drinnen. Das Ganze war ziemlich durcheinander. Und es ist ein komischer Hakenstock, also ein Holz in Hakenform ist drin gelegen. Und wie sie draufgekommen sind, was da passiert ist, ich hab Tränen gelacht. Es hat jemand oben ein Loch in den Hügel gegraben, hat dann einen Hakenstock genommen, ein Loch in diesen Deckel des Sarges gegraben und mit dem Hakenstock herumklätzelt und die Sachen rausgezogen. Und den Hakenstock dann drin lassen, wie er fertig war. Und es gibt in mindestens 2 von diesen Grabhügeln in Dänemark.
Scheinbar hat das gut funktioniert, aber was kann man schon rausholen nach so einem kleinen Loch?
Schmuck.
Ah, okay, ja, das schon.
Also irgendeinen Schmuck kriegst du schon raus, irgendwelche großen Gefäße eher nicht. Mhm. Aber die müssen das zu einem Zeitpunkt gemacht haben, wo die Leichen schon ein bisschen zergangen waren, weil das war schon ein bisschen in Unordnung.
Die Leiche selber?
Ja, die Leiche, die ist schon ein bisschen herumgelegen da drinnen.
Oh, okay.
Herumgelegen führt mich dann zu den Grabraubaktivitäten in der Hallstattzeit.
Ja.
Hallstattzeit habe ich schon kurz einmal erwähnt, da gibt es diese riesigen Grabhügel, diese Fürstengrabhügel, die so, was nicht, 30, 40, 80 Meter Durchmesser haben und so 7, 8 Meter Höhe. Das heißt, wir sind in der Zeit so 800 bis 450 vor und im 6. Jahrhundert vor, wo es diese ganzen riesigen Fürstengrabhügel gibt, gibt es auch zeitgleich die Tendenz, diese Fürstengrabhügel wieder auszurauben.
Mhm. Was also natürlich kurz begraben und schnell mal wieder.
Genau, also wenn zum Beispiel die Dynastie des Fürsten weg ist von dem Ort oder das erobert wird etc. Mhm. Und da gibt es den Hochmichele. Es kann sein, dass ich den in der Hügelgräberfolge erwähnt habe.
Das klingelt gerade nichts.
Das ist einer der größten Grabhügel überhaupt. Der hat noch immer 80 Meter Durchmesser heute und ist in Süddeutschland. Da ist im Zentrum eine Grabkammer gewesen, in Holz ausgelegt, die ist ausgeraubt worden. Und die Ausgrabung vom Hügel selbst war Ende der 1930er Jahre vom SS-Ahnenerbe durchgeführt. Und da hat man noch ein weiteres Grab gefunden, das ungefähr so reich ausgestattet war wie die Hauptgrabkammer und mehrere Nebenbestattungen. Und weil diese Nebengrabkammer nicht ausgeräumt war, weiß man ungefähr, was da drinnen gelegen sein musste. Also die Grabkammer selbst war so ungefähr 7 Kubikmeter groß. Also Höhe auch noch dazu. Und das war mit Holz verzimmert. Und in der Grabkammer war ein Ehepaar bestattet und Teile eines Wagens plus Pferdegeschirr für 2 Pferde, nicht die Pferde, nur das Pferdegeschirr, und reiche Speise- und Trinkbeigaben auch aus Buntmetall. Und Schmuck und Eisenwaffen
also
und solche.
Richtig alles drum und dran.
Alles drum und dran. Das heißt, man weiß ungefähr, was in der Hauptgrabkammer gewesen sein muss. So schaut
also im Vergleich dazu.
Im Vergleich dazu. Und so schaut es eigentlich in sehr vielen Gräbern, Fürstengräbern zu dieser Zeit aus. Wow. Also wir haben ja in der Steiermark bei Strettweg Fürstengräber in der Art, wir haben es auch bei Großklein und die haben alle auch diese Ausstattungen gehabt.
Man hat es halt gut weiterverwenden können, ne?
Ja, oder eben, wenn der Fürst nicht mehr geherrscht hat, hat man halt seine Dynastie beendet. Das ist ja etwas, was man auch bei den Xiongnu kennt, zu unserer Hundenfolge. Das sind ja die sogenannten asiatischen Hunden.
Ja.
Wenn da ein Khan gestorben ist, hat man auch dessen Grab ausgeräumt.
Alles klar.
Um anzudeuten, na, der herrscht hier nicht mehr vorbei. Und jetzt ist es wurscht.
Sogar im Tod herrscht er hier nicht mehr.
Genau.
Okay.
Bei den Römern schaut es wieder ein bisschen anders aus.
Schaut das so aus, dass sie wieder irgendwas Verrücktes machen. Weil sie machen gern was Verrücktes.
Schon immer wieder, ne? Obelix, die spinnen die Römer
sie und so. Sie spinnen die Römer. Aber das halt mag man sie.
Ja,
ja,
da weiß man, was man kriegt, nämlich bei den Römern.
Das ist wahr. Was haben sie schon wieder erfunden?
Nicht direkt erfunden, aber genauso wie bei den Ägyptern gibt es schriftliche Texte zu Grabraub. Das können Gesetzestexte sein, das können Ausführungen von Juristen sein zu einzelnen Gesetzespassagen und natürlich auch Inschriften, vor allem auf Grabsteinen. Und dann gibt es die Fluchthäfelchen, die ich besonders gern mag.
Die Fluchthäfelchen?
Mhm. Das sind so kleine, auf Blei geschriebene Inschriften, wo man dem Nachbar Gaius eine große Warze auf die Nase wünscht und das dann auf einem Friedhof bestattet oder irgendwo beim Grab reinsteckt und dann hofft, dass das auch eintritt.
Wow, das ist gemein.
Das ist gemein,
ein
ja.
Kleiner, wirklich ein Fluchfluch.
Das ist wirklich ein Fluchfluch.
Also es hat nichts damit zu tun, dass man jemanden begraben hat, oder?
Nein.
Nur so.
Nur einfach so.
Als Fluch.
Weil es ist ein dunkler Ort, es sind dort die Totengeister zu Hause.
Mhm.
Die Manen, oder die Imanes, wie sie auf Lateinisch heißen, die wohnen am Grab, die bewachen auch die Gräber. Und die sind eigentlich sind sie gut gesonnen. Außer du bist ein Nachfahre von ihnen und vergisst einen toten Gedenktag, feierst dann halt nicht oder einen Geburtstag oder sonst was, dann kommen sie nämlich als sogenannte Lemuren oder Larve zu dir ins Haus und...
Lemuren?
Mhm.
Lemuren kommen zu mir ins Haus?
Mhm. Nicht der King Louis.
Oh.
Nein. Die Lemuren heißen wirklich nach den Totengeistern, weil man sie irgendwie gedacht hat, die könnten so ausschauen mit diesen großen Augen.
Ich verstehe, deshalb.
Wenn du etwas gegen eine Grabstätte machst in römischer Zeit, verstößt du gegen das Sakralrecht.
Klar.
Weil die Grabstätte wird zu einer Res Religiosa in dem Moment, wo da jemand bestattet ist. Und das kann dann, von der Bestrafung her, kann es heißen, je nachdem, was du für soziale Stellung hast, ob du nur eine Geldbuße zahlst oder ob du verbannt wirst oder ob du zum Tode verurteilt wirst.
Das heißt, die Armen werden mal zum Tode verurteilt, weil die können nicht zahlen, schätze ich. Habe ich gut geraten? Okay.
Beziehungsweise, es kommt auch manchmal Tempelrecht zur Anwendung, wenn eine Gräberstraße, es gibt ja diese Gräberstraßen bei Rom, es gibt die auch bei Pompeji. Und
ganz viele Inschriften.
Ganz viele Inschriften.
Nach der anderen.
Und da findet man immer wieder Inschriften, die auch darauf hinweisen, dass man diesen Ort nicht verunreinigen soll. Und aus Aquileia gibt es eine Inschrift, die mag ich besonders gern. Da steht drauf, wer hier hinscheißt, den möge der Blitz treffen. Weil
das ist auch eine Flug.
Ist auch ein Nein, das ist wirklich auf dieser Grabinschrift drauf.
Das finde ich exzellent.
Ja, weil natürlich hat man ein Problem mit Reisenden, die vorbeikommen und das halt das Geschäft verrichten wollen. Beziehungsweise, das weiß man vor allem aus diesen großen Gräberstraßen, das sind ja auch Häuser zum Teil, so kleine Mausoleen. Und da ist ja eigentlich, da darf ja eigentlich niemand wohnen.
Mhm.
Aber Obdachlose wohnen dort, es treiben sich dort Räuber rum in der Nacht. Und Prostituierte bieten auch ihre Dienste an.
Dort?
Ja.
Ja, okay.
Also in der Nacht ist das alles sehr belebt dort am Friedhof.
Scheinbar. Nicht nur die Tante Ernie.
Nein, nicht nur die Tante Ernie.
Und der Onkel Ernst.
Die gerade wieder mal herumirren, weil ihre bösen Nichten und Neffen vergessen haben.
Ja.
Nein, da gibt es alles Mögliche, was sich dort abspielt.
Auch die Lebendigen.
Auch die Lebendigen. In der römischen Zeit kann man natürlich, man kann aus den Gräbern die Beigaben rausrauben, weil man sich bereichern möchte. Nur so wirklich wertvolle Beigaben gibt es in der Römerzeit nicht mehr. Aber man kann auch das Grab eines Gegners schänden. Also von dem bösen Nachbarn, den man nicht mag, den graubt man halt einmal aus. Wenn man sich um einen Zaun oder was gestritten hat. Oder man graubt aus, wenn man neugierig ist. Es gibt auch die Geschichte mit Nekrophilie, die kommt immer wieder in Inschriften vor.
Schon.
Und Arzneimittelverwendung, also für Potenztränke und sonstiges.
Die Knochen eines Toten oder so.
Die Knochen eines Toten um Mitternacht ausgegraben. Alles Mögliche.
Okay. Also es ging weniger um was auch immer mitbegraben worden ist, scheinbar nicht so viel.
Nein.
Es ging eher nur
es ging
wirklich um die arme Leiche zu schänden.
Genau, oder auch das oberirdische Grabdenkmal. Es ist ja auch das oberirdische Denkmal geschützt, auch wenn das nur ein Grabstein ist. Ja. Und jetzt kann es natürlich passieren, wenn die Familie ausstirbt, die diesen Grabstein wartet, so wie bei uns auf den Friedhöfen ja immer wieder Gräber aufgelassen werden, dann kann das Monument ja auch abmontiert werden, obwohl es eigentlich nicht abmontiert werden dürfte und wird dann irgendwo wiederverwendet. Also es gibt zum Beispiel aus der Villa von Bruckneudorf und aus der Villa von Löffelbach gibt es so eingemauerte Grabsteine, die wiederverwendet worden sind von Gräbern aus der Umgebung. Dürfte man nicht machen, weil da kommt dann das Tempelrecht zum Tragen und weil das ja doch was Heiliges ist oder was Spezielles.
Sakral.
Heilig kommt dann zu den
Heiligen. Ah, jetzt Heiligen. Kommen sie!
Jetzt kommen die Heiligen.
Wieso sind die so?
Es ist ja irgendwie im Christlichen so, wenn einmal jemand eingegraben ist, dann darf man das Grab nicht mehr anrühren, dann ist die Stätte geschützt, wie man auch in den Gesetzestexten gesehen haben heute.
Richtig.
Das betrifft jetzt alle Gestorbenen, außer es ist ein Heiliger oder eine Heilige.
Okay, die darf man nur dumm führen?
Ja, weil überleg einmal, es gibt irrsinnig viele Kirchen und alle haben irgendwelche Reliquien von irgendwelchen Heiligen bei sich.
Irgendein Körperteil, das Schlüsselbein vom Heiligen Andreas, was weiß ich.
Oder die Vorhaut von Jesus. Das ist das Einzige, was man wirklich von Jesus haben kann, nämlich die Vorhaut, weil der Rest ist ja nicht mehr da. Oder das Kreuz.
Die Splitter.
Die Splitter des Kreuzes.
Da kommt auch immer alles wieder vor. Ja.
Und das hat einen eigenen Topos, das heißt Heiligentranslation, also Überführung. Und das hat sogar den Ausdruck Furtum Sacrum oder Furta Sacra, das ist der heilige Raub oder die heiligen Raube. Wenn man den Heiligen irgendwo, wo er ursprünglich bestattet war, mitnimmt und woanders hinführt.
Hat man da vorher gefragt oder nicht?
Nein. Das ist lustigerweise, sind das meistens Kaufleute, die irgendwo unterwegs sind. Und die zwei Beispiele, die ich habe, sind ausgerechnet immer italienische Kaufleute.
Okay, was haben die aufgeführt?
Dieser heiligen Transport oder religiöses Kidnapping, wie man sagen könnte, ist vor allem im 9. und 10. Jahrhundert im Frühmittelalter sehr beliebt und da gibt es über 100 Fälle, die belegt sind.
Schau.
Und die beiden prominentesten sind der Evangelist Markus und der Nikolaus von Myra. Der Evangelist Markus war ursprünglich in Alexandria in Ägypten und ist 827 von Kaufleuten nach Venedig transliert worden. Also eben deshalb Markus Löwe und so weiter und das Ganze.
Da der kommt ist jetzt der
da. Her. Da ist er jetzt. Seit 827 ist er in Venedig.
In Venedig, okay. Ist er noch dort oder hat man ihn wieder irgendwo hingeführt?
Ich glaube, der ist noch immer dort. Also zumindest sollte er im Großteil dort sein.
Gut.
Und der Nikolaus von Myra wurde 1087 durch Kaufleute aus Bari, aus Myra, mitgenommen.
Wohin?
Nach Bari.
Also nach Bari, okay.
Also
nicht von. Gut.
Sind jetzt beide in Italien. Das heißt, die Italiener haben eine sehr hohe Heiligendichte. Obwohl eigentlich relativ wenig Heilige bei ihnen wirklich sind, außer eben.
Aber Petrus ganze und scheinbar und nicht ganze. Nur das Schlüsselbein.
Ja, ja, die sind im Ganze. Aber
großartig, was für ein Luxus.
Man kann natürlich auch immer Einzelteile transportieren, aber das ist ja etwas, was heute noch immer passiert. Also jetzt vor kurzem habe ich wieder irgendwas gehört von einer Reliquie von irgendeinem von den letzten Päpsten. Blut. Ding.
Ach so.
Ist jetzt auch irgendwo hin verspendet worden.
Schau.
Keine Ahnung.
Also, das sind transportabel auf jeden Fall.
Ja.
Die Heiligen.
Die Heiligen oder ihre Teile.
Oder ihre Teile.
Was auch ein bisschen früher ist, im Frühmittelalter, sind die Merowinger, die kennst du vielleicht. Die sind ja im gallisch-germanischen Raum bis 751, so frühes 5. Jahrhundert bis 751. Bei denen gibt es in der Merowingerzeit ein ähnliches Phänomen wie in der Bronzezeit, in der frühen Bronzezeit, wo die ganzen Gräberfelder ausgeräumt werden. Und das relativ zeitnah.
Okay, was ist da passiert?
Das ist eine gute Frage, weil es sind die Gräber zum Teil bis zu 90% ausgeplündert. Es sind zum Teil kann man sicher sagen, es waren reiche Beigaben. Also man hat Waffen mitgegeben, man hat Schmuck mitgegeben, man hat verschiedene Luxuswaren mitgegeben.
Das ist eine Plünderung dann, oder?
Ja, das Interessante ist nur, dass zum Beispiel eindeutig christliche Beigaben hat man drin lassen. Kreuze etc.
Plünderung. Vielleicht religiöse Plünderung von religiösen Leuten, die sich gedacht haben, ah nein, das fasse ich nicht an, aber die Kette nehme ich mit.
Ja, also es gibt Varianten, dass es eine Änderung auch in den religiösen Vorstellungen gibt. Beziehungsweise weiß man zu dem Zeitpunkt, verändern sich die Graborte. Das heißt, dort, wo die Friedhöfe angelegt werden, das ist anders. Ursprünglich waren sie außerhalb der Siedlungen, wie auch in der Römerzeit. Und im Frühmittelalter wandern sie dann langsam um die Kirchen herum, beziehungsweise in Siedlungen hinein, dort, wo verschiedene Familien leben, die sie halt dann Familiengrabstätten rundherum ansiedeln. Das heißt, die Friedhöfe wandern ein bisschen, das kann auch mit der Grund sein. Aber man kann auch sagen, wahrscheinlich hat es zu der Zeit vielleicht weniger Metalle gegeben, sowohl Edelmetalle als auch Eisen, deshalb auch die Waffen wieder rausgenommen. Man geht auch davon aus, dass es eine oberirdische Kennzeichnung der Gräber gegeben hat und man geht definitiv davon aus, dass die Leute, die es ausgeräumt haben, persönlich bekannt waren mit denen, die bestattet waren.
Also doch nicht die Gierplünderung vielleicht, sondern einfach
nur. Nein, und es gibt auch Beispiele für ein paar Gräberfeldern, wo man verschiedene Objekte aus dem einen Grab im nächsten Grab wiedergefunden hat.
Ah, ja.
Weil zum Beispiel von einem Gürtel Teile in zwei verschiedenen Gräbern waren. Das ist ein bisschen seltsam. Eine andere Art von Grabstörung, Grabmanipulation gibt es aus dem altnordischen Bereich. Und das ist das, was du am Anfang gemeint hast mit Mutproben. Es gibt das sogenannte Haugbrot. Es ist jetzt nichts zum Essen, es klingt nur so. Der Haugr ist der Erdhügel, der über am Grab ist. Und eigentlich der Hügel und nicht das Grab. Grab selbst heißt Grof. Aber es geht darum, dass man einen heidnischen Erdhügel knackt und reingeht, weil in diesem Erdhügel lebt ein Wiedergänger drinnen und mit diesem Wiedergänger kämpft man. Also der Bestattete ist praktisch ein Böser, der Schätze bei sich hat. Und es gibt extrem viele Sagas, also in den Isländer-Sagas oder in den Vorzeit-Sagas gibt es total viele Helden, zum Beispiel den Grettir Asmundarson. Der steigt in sein Grab hinunter, ist mit Begleitern dabei, dann gibt es einen komischen Geruch, die Begleiter hauen ab und dann sind viele Schätze dort und dann kommt der Bewohner des Grabes, der Haugbui, und die beiden kämpfen miteinander. Der Bewohner ist natürlich extrem starker, weil er so untot ist, aber der Held besiegt ihn immer und kann dann mit den Schätzen gehen.
Das heißt, eine Heldengeschichte.
Es ist eine reine Heldengeschichte und es ist eine Bereicherung natürlich. Man kriegt als Belohnung Schätze und das Ansehen des Helden steigt auch.
Ein bisschen blöd ist, sowas da hineinzugraben, weil, wie wir schon festgestellt haben, das kann in sich zusammenfallen, wenn du es blöder anstellst und dann liegst dort.
Kann auch sein, aber
dann ist es dein Grab.
Das passiert an Helden nicht. Das, in einer Saga passiert das dem Helden nicht. Und die Geschichte mit diesem Haugbrot hat mich an meine Zeit erinnert, wo ich sehr viel Lord of the Rings online gespielt habe. Weil da gibt es ja in der Nähe von Bre diese Hügelgräber. Und da gibt es einmal Bewohner drinnen, gegen die du kämpfen musst und dann hast du Schätze. Also in der ganzen Herr der Ringe-Thematik ist natürlich diese Geschichte von diesen altnordischen Sagas auch sehr gut rein verwoben.
Daran habe ich gar nicht gedacht, ja, stimmt. Die Ähnlichkeit ist ein bisschen da. Nur, dass sie dort wohnen und nicht begraben sind.
Ja, genau. Die letzten Grabmanipulierer, die ich erwähnen möchte, sind Grabmanipulierer des 19. Jahrhunderts.
Die Body Snatcher.
Die Body Snatcher, genau. William Burke und William Hare. Und eine dritte Person, der Arzt Robert Knox. Also wir sind jetzt im Jahr 1828, 29. Einerseits in Edinburgh, andererseits in London. Und die beiden Herren, Burke und Hare, verdienen sich Geld damit, dass sie Leichen an die anatomischen Institute verkaufen, weil es einen sehr großen Bedarf für Leichen an anatomischen Instituten für die Forschung gibt. Also es gibt eine Berechnung, dass sie in dem Zeitraum pro Jahr 500 bis 1000 Leichen gebraucht haben für die Untersuchungen.
Ja, weil gerade diese Wissenschaft ziemlich hoch gestiegen ist.
Genau, und man hat es endlich einmal als Wissenschaft anerkannt und nicht mehr so als Charlatanerie wie in der Zeit davor.
Genau, ja.
Was ja einen Boom für die Chirurgie befördert hat und für andere Bereiche der Medizin, aber die Leute haben trotzdem nicht ihre Körper hergeben, freiwillig.
Weil alle in der Zeit noch extrem religiös waren und sich gedacht haben, na, der Himmel steht mir dann aber nicht zur Verfügung.
Genau, weil wenn meine Leiche aufgeschnitten wird, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Muss unversehrt in die Erde kommen.
Wobei, ich glaube, Leute, die Suizid begehen, die wurden gespendet, unter Anführungszeichen.
Beziehungsweise auch Hingerichtete. Allerdings, das musste extra gesagt werden im Urteil, dass sie zur Verfügung gestellt werden, was ja noch einmal eine Degradierung dann ist.
Ups.
Weshalb natürlich der Markt für Leichen sehr gut war, würde ich einmal sagen. Hohe Nachfrage, geringes Angebot.
Und wenn es keine Leichen gibt, dann macht man sich welche.
Dann macht man sich welche, genau. Und nachdem die Herren zuerst einmal einen Unfall praktisch weitergeleitet haben und dann draufgekommen sind, sie könnten ja auch aus Krankenhäusern Leichen stehlen, das dann allerdings auch nicht mehr gereicht hat, haben sie insgesamt 17 Leute umgebracht in einem knappen Jahr, bis man ihnen auf die Schliche gekommen ist.
Ohlala.
Und es gab dann die Urteile, Burke ist hingerichtet worden, Herr ist zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden und der Arzt ist eigentlich unbehelligt geblieben.
Ja, der hat den Status gehabt, den hat man gebraucht für die Wissenschaft.
Aber das Interessante ist, es haben diese Morde zu einem positiven Resultat geführt, weil nämlich 1832 ein Gesetz erlassen wurde zur Versorgung der anatomischen Institute mit Leichen. Da ist das gewährleistet worden, dass sie genügend Leichen zur Verfügung haben, damit man nicht mehr auf sowas zurückgreifen muss.
Irgendein Verbot wurde aufgehoben oder so, genau.
Wobei, ich habe jetzt eine neuere Statistik aus dem Observer noch gesehen, von 2005. Da hat man sich beklagt, dass im Jahr 2004 waren noch 770 Leute, die ihren Körper zur Verfügung gestellt haben. Okay. Und im Jahr 2005 nur mehr 670. Also es ist auch anscheinend
wird weniger.
Im Rückgehen. Aber ich habe ja da schon vorgesorgt, also ich werde ja mal zur Anatomie gehen, wenn ich einmal tot bin.
Schon, okay.
Also ich werde nicht hingehen, sondern ich werde hingebracht werden.
Dann würde ich mir Sorgen machen, wenn du hingehst.
So,
oh je, das will ich nur sehen.
Na?
Zu den Leuten auch in Schottland, man hat ja Leichen teilweise dort auch ausgegraben und hinbracht zur Anatomie. Und deshalb haben sie, manchmal sieht man in den Gräbern oder den Käfige auf den Gräbern drauf, da kommen die her.
Nicht damit die nicht mehr freiwillig rauskommen können, oder?
Das ist eine andere Geschichte.
Wiedergänger.
Das war ein anderer Zeitpunkt. Ja, mit all den Todesgeschichten und Grabräubern und so weiter wünschen wir allen da draußen ein schönes Halloween. Schönes aller Seelen, schöne Feiertage generell. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gern stellen noch. Zum Beispiel auf unserer E-Mail-Adresse artefakte_erzählen@gmx.at oder auf verschiedenen Social-Media-Kanälen oder auf unserem Blog. Auch alles zu finden unter Artefakte erzählen.
Und hören könnt ihr uns ja hauptsächlich über Spotify, Player, FM, TuneIn, Deezer, Google Podcast, podcaster.de. Und eine kleine Werbung schon. Wir werden im November beim Podcaster-Roulette mitmachen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich im Dezember eine Folge haben, wo wir mit einem anderen Team podcasten.
Wir wissen noch nicht, wer.
Wir wissen auch das Thema noch nicht. Das wird sicher lustig werden, aber da halten wir euch auf dem Laufenden.
Das tun wir. Servus.
Baba.